Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Wolfgang Labun am Mikrofon. Guten Morgen. Um 8:11 begrüße ich Sie zur vierten Sendestunde der Informationen am Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Mit Klaus Escher, dem Vorsitzenden der Jungen Union, wollen wir uns gleich über die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie 1997 unterhalten. Seit 1953 untersucht das Jugendwerk der deutschen Shell AG die Lebenssituation und die Einstellungen von Jugendlichen in Deutschland. Und gestern stellte es in Berlin die 12. sogenannte Shell-Jugendstudie vor. Seine Ergebnisse nach den Worten von Bundesjugendministerin Claudia Nolte, CDU, besorgniserregend sind. Denn während es früher eher die altersbedingten Probleme des Aufwachsens waren, die den Jugendlichen Sorgen bereiteten, schlagen jetzt gesamtgesellschaftliche Probleme auf ihre Befindlichkeit durch. Weniger abstrakt ausgedrückt, die Massenarbeitslosigkeit sei für junge Menschen zur prägenden Generationenerfahrung geworden, meinte der Berliner Erziehungswissenschaftler Richard Münchmeier gestern, der die Studie gemeinsam mit Kollegen der Freien Universität Berlin erstellt hat. Wir wollen uns darüber nun mit Klaus Escher unterhalten, dem Vorsitzenden der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union. Guten Morgen, Herr Escher.
Guten Morgen.
Welche Lehren ziehen Sie aus dieser Studie?
Wir haben die Lehren schon vorher gezogen. Wir haben ja seit etwa einem Jahr unter dem Obertitel, was wir auf unserem Deutschlandtag in Görlitz verabschiedet haben, so eine Art Regierungsprogramm der jungen Generation aufgestellt und erarbeitet und fühlen uns im Grunde von dieser Analyse sehr stark bestätigt, nämlich dass die junge Generation jetzt einen wirklichen Modernisierungsschub verlangt und dass sie den auch erwartet, denn sie erlebt natürlich in ihrem privaten Umfeld, dass die Ausbildungsgänge sich verändern, dass man sich internationaler ausbilden muss und sie erleben sehr viele Krisensymptome einer Gesellschaft und da muss die Politik eine Antwort geben und wir sind froh, dass wir das schon vor einem Jahr begonnen haben.
Nun scheint diese Antwort der Politik, also konkret ihrer Organisation, ja nicht viel gefruchtet zu haben, denn die Studie läuft auch auf eine Ohrfeige für die Politik hinaus. Nur 38% der befragten Jugendlichen fühlten 38% der befragten Jugendlichen fühlten sich keiner Partei nahe. 47% der 15- bis 24-Jährigen hätten sich als politisch interessiert bezeichnet. Das sind 10% weniger als vor 5 Jahren. Die im Bundestag vertretenen Parteien konnten nur 31% korrekt nennen. Insgesamt wenig Vertrauen in die Politik. Was muss sich ändern?
Lassen Sie mich zunächst sagen, die Studie hier in diesem Punkt halte ich für nicht so aussagekräftig wie ein Blick auf die Wahlergebnisse der letzten Zeit. Denn da, wo eine Studie sich mit dem Wahlverhalten beschäftigt, bleibt sie ja hypothetisch. Wenn man sich die Wahlergebnisse ansieht, ist in der Tat besorgniserregend ein Rückgang der Wahlbeteiligung. Das deckt sich mit den Analysen, die Sie jetzt wiedergegeben haben. Dagegen kann man im Grunde nur sagen und machen, dass man im Grunde der jungen Generation glaubhaft machen, das geht aber nur dadurch, dass Entscheidungen wirklich getroffen werden, dass die Politik in der Lage ist, und diese Anfrage wird an die Politik gestellt und da kommen auch Zweifel, die komplexen Probleme wirklich mit ihren Methoden im Griff zu behalten. Man erlebt ja, wir haben uns sehr, sehr stark in der Rentendiskussion engagiert, man erlebt es aber auch bei der Steuerdiskussion, Zweifel, ob die großen Systeme, die über die letzten Jahre aufgebaut wurden, oder Jahrzehnte kann man schon fast sagen, eigentlich heute mit den Steuerrädchen, die uns zur Verfügung stehen, noch regulierbar sind, ob sich der Staat nicht überfordert. Und wenn Sie einen zweiten Gedanken aus dieser Studie herausnehmen, nämlich das war ja dieser Begriff der Wirksamkeit, wenn junge Leute sich engagieren, wollen sie ein konkretes, wirksames Ergebnis sehen. Nun glaube ich, dass der Abstand oder die Frustration gegenüber dem, wie Politik abläuft, daher kommt, dass in diesen riesigen, komplexen Systemen man immer nur ein ganz kleines Rädchen bewegen kann, wenn überhaupt. Und dass sich da dieses Bedürfnis, wie es in der Studie auch heißt, dass man Spaß haben will, wenn man sich engagiert, dass man ein konkretes Ergebnis, eine Wirksamkeit sehen will, dass das nicht mit den Arbeitsmethoden der Politik zusammenfällt. Und ich meine, dass das bedeuten muss, die Politik muss sich auf Kernfelder zurückziehen, um dort auch wirksam zu sein Und sie darf sich nicht so bürokratisieren, wie das die letzten Jahrzehnte der Fall war.
Sie haben das nun sehr abstrakt ausgedrückt, Herr Escher. Geht es nicht auch darum, dass es der Politik an Identifikationspersönlichkeiten einfach mangelt? Die Jugend hat offenbar das Vertrauen in die Politik verloren, das heißt das Vertrauen in Politiker. Schließlich wird Politik ja von Menschen präsentiert und gemacht.
Wenn das so wäre, hängt es mit dem zusammen, was ich gesagt habe. Es gibt heute nicht mehr die Möglichkeit, wie das vielleicht Figuren wie Konrad Adenauer oder Kennedy oder Willy Brandt, andere Figuren sind, die sagen können, das und das sind meine 3 bis 5 Ziele, für die ich im Großen und Ganzen einstehe. Und das sind die Wege und Mittel, wie ich versuche, die Schritt für Schritt umzusetzen. Denn ich glaube, wir sind heute festgerannt in einem so großen Reformbedarf, dass wir einfach keinen eleganten Eindruck hinterlassen, wenn man Politik macht.
Nun, seit fast 15 Jahren ist für die Federführung der Politik in Deutschland, Herr Escher, Ihre eigene Partei verantwortlich, die CDU. Deren muss man weiter folgen, bei den Jugendlichen unglaubwürdig gewordene Vorsitzende Kohl sich nun erneut um die Kanzlerschaft bewirbt. Ist das eigentlich eine schwere Hypothek für die junge Union?
Jedenfalls nicht ausreichend, um eine Antwort zu geben. Das ist völlig klar. Denn die lange Regierungszeit einerseits und auch die starke personelle Kontinuität muss natürlich abgefedert werden, dadurch, dass man auf dieses Modernisierungsbedürfnis, was ich eben angesprochen habe, ganz konkret antwortet. Und da werden wir haben auch ein Thesenpapier vorgelegt dazu, sagen, also die CDU muss nach dem Entschluss von Helmut Kohl, dass er wieder antritt, sich wieder wieder kandidiert als Kanzlerkandidat, muss die CDU das verknüpfen mit einem Programm, das aber in der Tat in das nächste Jahrtausend weist.
Ist es nicht so, Herr Escher, dass Programme noch nie die Menschen sonderlich fasziniert haben, sondern nur deren Vermittlung über Persönlichkeiten, womit sich wieder die Frage stellt, ist es eigentlich der Politik Ihrer Partei und vor allen Dingen auch der Jungen Union zuträglich, dass ein alter Mann wie Helmut Kohl erneut antritt?
Wenn Sie die Wahlergebnisse sprechen, nicht für diese negative Analyse, die Sie geben, denn die Bundestagswahlen oder auch die letzten Landtagswahlen zeigen eigentlich einen stabilen Jungwähleranteil der CDU und ich würde die Frage nicht auf eine Person jetzt verkürzen. Allerdings verlangen wir, dass es ein Programm gibt, für das Helmut Kohl steht und nicht umgekehrt, dass also die CDU für eine Person in den Wahlkampf zieht, sondern dass Helmut Kohl mit der CDU gemeinsam für ein Arbeitsprogramm in diesen Wahlkampf zieht. Wenn diese Bedingung erfüllt wird, meine ich, dann kann man auch die wirklichen Ansprüche, dass man Zukunft gestalten will, dass man die Reformen durchziehen will, dann kann man das verkörpern mit Helmut Kohl auch.
Man könnte der Jugend offenbar als Ergebnis dieser Studie, Herr Escher, nicht vorwerfen, sie zöge sich ins Private zurück, denn 68% immerhin meinten, sie hätten großes Vertrauen in Umweltschutzgruppen. Über 50% äußerten sich bei Menschenrechtsgruppen entsprechend. Das heißt, man ist bereit, sich zu engagieren. Heißt das, wenn ich darauf zurückkomme, was Sie gerade erläutert haben, dass es dem Programm auch Ihrer Partei eben an klaren Aussagen im Punkto Umweltschutz oder Menschenrechte mangelt?
Ich glaube, die jungen Abgeordneten haben ein sehr, sehr gutes Beispiel geliefert, dass es sehr konkretes Engagement gibt in Sachen Menschenrechten. Traditionell ja ein wesentlicher Bestandteil, wenn man auf christlich-demokratischen Hintergrund Politik macht. Beim Umweltschutz würde ich Ihnen recht geben. Wir haben, meine ich, im Nachgang der deutschen Einheit, aber insbesondere wegen der doch sehr, sehr stark ökonomisierten Debatte, was unter dem Stichwort Globalisierung derzeit abläuft, schon das Problem, dass wir Jüngeren auch sagen, meine Güte, jetzt vergesst wirklich nicht das, was in den 80er Jahren mühsam erarbeitet wurde ökologisch. Und für uns wäre das in der Tat ein Punkt, von dem wir uns erhofften, dass der stärker gewichtet wird. Nicht alles sind Kosten und insbesondere gilt das für ökologische Herausforderungen, denn wir werden natürlich gerade wir Jüngeren, das ist übrigens auch ein Teil des Generationenproblems, die Rechnung präsentiert bekommen der Versäumnisse von heute. Und ich meine, die ökologische Frage gehört da entscheidend dazu, insbesondere wenn man sie rein betrachtet aus der Frage, wo kann man Kosten sparen.
Das war zu den Ergebnissen der Shell-Jugendstudie 1997. Klaus Escher, der Vorsitzende der Jungen Union. Danke und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
8.22 Uhr wird es. Thank you.
7.35 Uhr ist es geworden, 5 Minuten nach 7:30. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen und dem Länderblick. Die Neiße ist das kleine und natürliche Hindernis zwischen Polen und Sachsen. Sie gilt im Wesentlichen als Demarkationslinie zwischen westlichem Wohlstand und östlichem Wirtschaftsaufbau. Schmuggel, Autoschiebereien, Prostitution und Menschenschleusen, das gehört auch zum Grenzalltag. So haben Zuwanderer aus über 60 Nationen im Vorjahr die deutsch-polnische Grenze illegal passiert, nachdem und indem sie die Neiße überquert hatten. Zoll, Polizei und Bundesgrenzschutz kontrollieren demzufolge verstärkt die Ufer und sie mussten in diesem Jahr grausige Entdeckungen machen. Tod in der Neiße, André Damm.
Im Görlitzer Polizeirevier geht es eng zu. Auf dem Flur der dritten Etage liegen die Sachen eines Mannes, der vor kurzem in der Neiße ertrank, zum Trocknen aus. Schamhaft hat ein Polizeibeamter neuerdings ein Schild dazu gestellt: Vorsicht, infektiöse Wäsche. Der Weg ins antiquierte Arbeitszimmer von Kriminalhauptmeister Steffen Meisel führt unweigerlich an den grausigen, zerfetzten Kleidungsstücken vorbei. Meisel, der Mann fürs Grobe im Bereich ungeklärte Todesfälle, hatte zuvor das Beweismaterial geordnet.
Das ist im Prinzip die gesamte Bekleidung, die die Leiche angehabt hat, von der Unterwäsche bis zur Jacke, Schuhe, mitgeführte Gegenstände. Die Leiche zum Beispiel hatte eine Bibel mit, das Neue Testament in englischer Sprache. Dann hat sie Bargeld, 20 D-Mark und 60 US-Dollar bei sich gehabt. Leider keine Personaldokumente.
Da es hier keinen Publikumsverkehr gibt, nimmt Dezernatsleiter Axel Belger diese makabere Situation gelassen. Hätte ja keiner ahnen können, erzählt der erfahrene Hauptkommissar, dass in diesem Jahr die Neiße-Leichen so überhand nehmen. 5 Tote, nicht einmal 5 Monaten, das ist trauriger Negativrekord im knapp 100 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bad Muskau und Zittau. Tod in der Neiße, für viele unvorstellbar. Zwar sprach schon Fürst von Pückler vom bösen Fluss, der alles in die Tiefe zieht, doch ansonsten ist die Neiße ein ruhiges Gewässer, gerade mal 7 Meter breit und etwa 2 Meter tief. Doch was für Schwimmer ein Kinderspiel ist, wird für Menschen, die nie schwimmen gelernt haben, zum gefährlichen Hindernis. Zumal, wenn sie einen kräftezehrenden Weg hinter sich haben. Die Rede ist von illegalen Zuwanderern. Bundesgrenzschutzpolizeirat Horst Jäger.
Sie kommen aus dem südosteuropäischen Raum, sei es jetzt Rumänien, sei es jetzt Bulgarien, sei es aber auch aus dem afrikanischen Raum, Vietnamesen, Iran, Irak. Teilweise ist es wirklich erschreckend und bedrückend. Zunächst mal, was sie für einen langen Reiseweg beschritten haben, teilweise zu Fuß, teilweise mit Lastwagen, mit kleinen Lieferwagen. Insbesondere in der schlechten Jahreszeit sind das wirklich erschreckende Bedingungen. Wir haben also Aufgriffe gehabt, wo also auch teilweise barfuß mit dünner Kleidung, mit Kindern dünn bekleidet, Fußmärsche von mehreren Stunden zurückgelegt worden sind.
Für manche ist dann die Neiße Endstation. Mit tragischer Regelmäßigkeit kommt es seit Jahren zu Todesfällen an der EU-Außengrenze zu Polen und Tschechien. Die Berliner Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, die derartige Vorfälle dokumentiert, bezeichnet die Toten als Opfer deutscher Grenzpolitik. Sichere Grenzen, lautet die Argumentation, zwingen Flüchtlinge zu riskanten Handlungen. Der Bundesgrenzschutz sieht es anders. 20.000 Zuwanderer gehen den Sicherheitsbehörden jährlich durch die Lappen. Immer öfter werden sie geschleust von organisierten Kriminellen. Ohne Kontrollen, meint Polizeirat Jäger, würde die Situation an der Ostgrenze eskalieren. Ohnehin ist die Lage derzeit angespannt. Im Millionengeschäft Menschenschleusung nehmen die Schlepper auf Menschenleben keine Rücksicht. Wer zu wenig zahlt, dem wird beim Überqueren der Neiße auch nicht geholfen. Und so rechnet die Görlitzer Polizei in den kommenden Wochen mit weiteren Neiße-Leichen. In den Monaten Mai und Juni wurden, weil der Wasserpegel sinkt, bislang die meisten grausigen Funde gemacht. Unterdessen wird Kriminalhauptmeister Steffen Meisel die Kleidungsstücke des unbekannten Toten vom Flur des Görlitzer Polizeireviers bald wieder entfernen. Der Fall kommt nämlich zu den Akten.
André Damm mit dem Länderblick war das. Wird es
12:05 Uhr.
S2 aktuell.
Mit der Politik am Mikrofon Reinhard Baum. Unsere Themen bis 12:30 Uhr. Präsident Jelzin lässt Parlament noch einmal über das sogenannte Beutekunstgesetz abstimmen. Vom Hunger bedrohtes Nordkorea lässt Hilfslieferungen des Südens zu. Und im Prozess um den Bombenanschlag von Oklahoma City haben die Ankläger ihre Beweisführung abgeschlossen. Wirtschaft aktuell um 12.30 Uhr. Kanzler Kohl stellt eine neue Beschäftigungsoffensive für Ostdeutschland vor.
Zwei Ziele vor allem hat die Initiative. Die Stärkung des Wirtschaftswachstums Ost und die Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt.
Konkretes Ziel der gemeinsamen Anstrengungen ist es, die Wachstumsdynamik der ostdeutschen Wirtschaft zu stärken, die Beschäftigung in den neuen Ländern im Jahr 1997 mindestens auf dem Niveau von 1996 zu stabilisieren, in den darauf folgenden Jahren an die positiven Beschäftigungsentwicklungen der Jahre 94 und 95 anzuknüpfen. Das bedeutet als Ziel jahresdurchschnittlichen Zuwachs von rund 100.000 Beschäftigten. Um dies zu erreichen, gehen alle der Beteiligten Selbstverpflichtungen ein.
Die Tarifpolitik soll sich vor allem und zuerst an der Beschäftigung in den Betrieben orientieren. Mit der Reform des Flächentarifvertrages und möglichen Öffnungsklauseln mit einer flexibleren Arbeitszeit. Die Industrie sagt zu, mehr als bisher im Osten einzukaufen, und zwar bis zum Jahr 2000 doppelt so viel wie bisher. Darüber hinaus wird die Industrie auch ihre eigene Ostförderung stabilisieren und mehr Entscheidungen als bisher in die neuen Länder verlagern. Das Kreditgewerbe sagt zu, Unternehmen in Schwierigkeiten rasch und wirksam zu unterstützen. Für Helmut Kohl ist das Kapitel Lehrstellen Ost im Beschäftigungspakt wesentlich, zumal die Angebote der Betriebe dafür ab sofort in die Tarifverhandlungen mit einbezogen werden.
Es wird sichergestellt, dass diese gemeinsame Initiative keine unverbindliche Absichtserklärung bleibt, sondern werden alles tun, um diese Absicht auch konsequent umzusetzen. Hierzu werden die Beteiligten halbjährlich im Rahmen des Wirtschaftstages Ost eine gemeinsame öffentliche Bilanz ziehen. Und daraus werden sich jeweils Schlussfolgerungen für die weitere Umsetzung der Möglichkeiten der Initiative ergeben.
Dem Kanzler zur Linken saß der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Dieter Schulte, der, wie er sagte, die Bundesregierung beim Wort nehme und dem Beitrag der Gewerkschaften zusagte.
Dies hebt, meine Damen und Herren, die bekannten Gegensätze nicht auf, macht aber deutlich, dass mit der Größe der Herausforderung gelegentlich auch die Anstrengungen zu ihrer gemeinsamen Bewältigung wachsen.
Von einem Lohnstopp im Osten könne keine Rede sein, wohl aber von einer jeweils notwendigen Entscheidung für den einzelnen Betrieb. Mehr Flexibilität also als bisher, man bewegt sich und zwar gemeinsam aufeinander zu.
Diese Initiative ist kein Notnagel, um sich vielleicht über den nächsten Winter oder über irgendwelche Wahlen zu helfen. Sie soll dem Aufbau Ost, den wir gemeinsam begonnen haben, auch unter schwierigen Bedingungen weiterführen.
Wie lange der Pakt halten soll, blieb offen. Klar nur, er soll wirken, und zwar möglichst sofort.
NATO-Sicherheitspakt in Paris unterzeichnet. Ist Viertel eins und wir kommen zum wichtigsten Thema aus der Außenpolitik. Die neue Freundschaft ist besiegelt. Der Sicherheitspakt bringt Russland an den NATO-Tisch, sozusagen als Zaungast ohne Mitbestimmungsrecht. Russland reklamiert größere Sicherheit für sich als Erfolg. Die westliche Seite freut sich darüber, dass damit der Weg in die NATO-Osterweiterung frei sei. Gerade das sieht Jelzin allerdings nicht so. Für ihn sollen Russlands Grenzen auch künftig nicht an NATO-Mitgliedstaaten anstoßen. Jede Seite interpretiert also frei nach eigener Interessenslage. Die positive Stimmung bei der Pariser Unterzeichnung soll davon aber nicht getrübt werden. Ich rufe nach Paris zu Joanna Ratzina.
Gastgeber Jacques Chirac, französischer Präsident, hat es nicht an euphorischen Umschreibungen für die Zeremonie fehlen lassen, die heute Vormittag die 16 Staats- und Regierungschefs des Nordatlantischen Bündnisses und den russischen Präsidenten Boris Jelzin im Pariser Élysée-Palast zusammenführte, um durch die Unterzeichnung eines 20 Seiten starken Dokuments den Grundstein für ein neues Europa zu legen. Ein Europa, das durch die Formel 16 plus 1 auch Russland in die westliche Sicherheitsstruktur einbinden soll und in dem die alte Trennungslinie, die Jalta geschaffen hatte, nicht verschoben, sondern endgültig aufgehoben wird. Auch Russlands Staatsoberhaupt Boris Jelzin würdigte den Vertrag als historischen Akt zur Verwandlung eines Europa der Konfrontation in ein Europa der Zusammenarbeit. Aber die grundsätzliche Kritik Moskaus an der geplanten Osterweiterung der NATO bleibe aufrecht. Demgegenüber stünde aber das große Vertrauen Russlands in das Dokument, das ihm zur Unterzeichnung vorliege. US-Präsident Clinton ging erst nach der Unterzeichnungszeremonie zum Rednerpult. Zeiten, als jeder Sieg der NATO eine Niederlage Russlands bedeutet habe, diese Zeiten seien vorbei, sagte der amerikanische Präsident. In diesem Augenblick sei eine neue historische Ära angebrochen. Eine Ära, wo wir alle zusammen ein Europa aufzubauen beginnen, in dem jede Nation frei ist und jede freie Nation an der Stärkung des Friedens und der Stabilität für alle teilnehmen werden. Und dann kam ein unvorhergesehener Überraschungsmoment. Boris Jelzin kündigte eine Entscheidung an.
Ich heute, nach dem
Ich habe soeben entschieden, sagte er, alle Sprengköpfe, die gegen eines der Länder gerichtet sind, deren Vertreter heute hier versammelt sind, abzubauen.
Von der Feierstunde in Paris war das Johanna Ratzinger. Die Unterzeichnung des NATO-Sicherheitspakts wird groß zelebriert. Völkerrechtlich bindend ist diese Vereinbarung jedoch nicht. Ein Papier, das Absicht erklärt und den guten Willen festschreibt, eine politische Absprache zwischen NATO und der Russischen Föderation ohne Ratifizierung in den Parlamenten, weder in der Duma in Moskau noch im amerikanischen Senat, die sich womöglich dagegen ausgesprochen hätten. Zum Inhalt des Pakts hören Sie Susanne Neverklar.
Russland und die NATO betrachten einander nicht mehr als Feinde. Die Konfrontation des Kalten Krieges soll endgültig überwunden werden. Zu lesen ist dieser Grundsatz gleich in der Präambel der Grundakte. Die NATO und Russland wiederholen damit noch einmal in aller Form ein Ziel, das bereits 1990 beim OSZE-Gipfel in Paris formuliert wurde. In 5 Kapiteln listet das heute unterzeichnete Dokument dann auf, wie dieser Grundsatz umgesetzt werden soll, wie gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit aufgebaut werden sollen. Als zentralen Mechanismus für die Zusammenarbeit zwischen NATO und Russland gilt der sogenannte Ständige Gemeinsame Rat, wo über gemeinsame Entscheidungen und Aktionen beraten wird. Die Bereiche der Zusammenarbeit konzentrieren sich auf Konfliktverhütung, Abrüstungsfragen, gemeinsame Friedenseinsätze, Informationsaustausch und die Bekämpfung von Terrorismus und Drogenschmuggel. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa soll gestärkt werden. Seine Rolle als Hauptinstrument für vorbeugende Diplomatie, Konfliktverhütung und Krisenmanagement soll weiterentwickelt werden, wird in dem Abkommen festgehalten. Als zentrales Zugeständnis an Russland erklären die NATO-Staaten, dass sie derzeit keine Absicht, keinen Plan und keinen Grund haben, Nuklearwaffen auf dem Gebiet von 9 Mitgliedstaaten zu stationieren. Westliche Kampftruppen sollen im Zuge der NATO-Osterweiterung nur in geringem Umfang Richtung Osten verlegt werden. Festgehalten wird aber auch, dass Russland kein Vetorecht bei NATO-Entscheidungen hat und dass sowohl Russland als auch die NATO eigenständige Beschlüsse fassen und eigenständig handeln können, ohne dass der jeweils andere diese Handlungsfreiheit einschränken kann. Die heute unterzeichnete Grundakte ist eine politische Erklärung. Völkerrechtlich ist sie nicht verbindlich. Neben dem Abkommen erhielt Russland die Zusage auf umfangreiche Wirtschaftshilfe aus dem Westen. Außerdem soll Russland als gleichberechtigter Partner mit an den Tisch der 7 führenden Industrienationen geladen werden. Die G7 wird also demnächst zur G8 werden.
Susanne Neverklar hat erklärt, was in diesem NATO-Sicherheitspakt drinnen steht, der heute Vormittag unterschrieben wurde in Paris.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen. Uhr 21, 9 Minuten vor 8:30. Hoher Besuch im Hörsaal der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder. Altbundespräsident Richard von Weizsäcker wird heute über das deutsch-polnische Verhältnis im Prozess der europäischen Einigung sprechen. Richard von Weizsäcker ist der erste Gastredner der Europaprofessur an der Viadrina, die von der Kölner Otto-Wolff-Stiftung finanziert wird. Rosalia Romaniec von der Polen-Redaktion der Deutschen Welle sprach mit dem früheren Bundespräsidenten.
Das Thema Ihres ersten Vortrags als Gastprofessor an der Europa-Universität Viadrina lautet die deutsch-polnischen Beziehungen im Prozess der europäischen Einigung. Wie ist denn Ihrer Meinung nach dieses Verhältnis heute?
Wenn wir uns daran erinnern, wie schwer die Belastungen dieses Jahrhunderts waren, dass es noch keine 50 Jahre her ist, als Polen auf das Äußerste unter seinem deutschen Nachbarn zu leiden hatte, aber eben auch sehr viele Deutsche ihre alte Heimat verloren hatten, dann kann man sich nur dankbar darüber wundern, wie normal die Beziehungen inzwischen geworden sind und wie sehr die Aufgaben, die sich in Polen und in Deutschland stellen, nicht zu Interessengegensätzen in der ersten Linie führen, sondern zu gemeinsamen Aufgaben, damit das Gewicht des Zentrums unseres Kontinents in dem zusammenwachsenden Europa auch wirklich zur Geltung kommt.
Heißt das, dass das deutsch-polnische Verhältnis keine Wünsche mehr offen lässt, oder sehen Sie da noch in diesem Kontext viel zu tun?
Ja, natürlich. Die polnisch-deutschen Beziehungen haben ja eine tausendjährige Geschichte. In dieser Geschichte hat es zwar auf der einen Seite nicht nur Lagen gegeben, bei denen man sich sozusagen auf dem Schlachtfeld begegnete, aber auf der anderen Seite war es auch nicht immer eitel Frieden. Insofern ist also in dieser Geschichte ein ungeheurer Stoff an Konflikten angesammelt gewesen, aber eben doch auch an Achtung. Wir in Deutschland haben das Gefühl der Polen für ihren Geist, für ihre Nation, überdies ja auch für ihre Verfassung, die ja bekanntlich die erste in Europa war vom Jahr 1791. Wir haben dafür immer großen Respekt gehabt. Nun, was die bevorstehende Zusammenarbeit in der Europäischen Union anbetrifft, so müssen auf beiden Seiten natürlich noch erhebliche Anstrengungen gemacht werden.
Diese Anstrengungen für den europäischen Einigungsprozess auf der Ost-West-Achse sind seitens Deutschland beachtenswert. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Enthusiasmus auch in anderen Ländern Westeuropas genügend vorhanden ist?
Naja, Franzosen, um dieses Beispiel zu nennen, die früher immer sehr eng mit Polen zusammengearbeitet haben, konzentrieren sich in ihren Sorgen heute vor allem auf die Mittelmeerländer und werfen also uns Deutschen gelegentlich vor, dass wir uns prioritär nach Osten orientieren, anstatt auch uns an den Sorgen in südlicher Richtung zu beteiligen. Wir unsererseits aber haben den Wunsch, gerade auch an die Franzosen, dass wir in einer trilateralen Zusammenarbeit mit Polen wirklich hier in Zentraleuropa zu einem europäischen Schwerpunkt kommen, der für die Stabilität, aber auch für die, also ich meine für die sicherheitspolitische Stabilität, aber eben auch für die wirtschaftliche und soziale und geistige Zusammengehörigkeit ein Mittelpunkt wird.
Und wie könnte Polen am besten Ihrer Meinung nach seinerseits diesen Einigungsprozess in Europa unterstützen?
Darf ich jetzt mal auch über den Rahmen der Europäischen Union hinausblicken und auch an das Atlantische Bündnis, wie wir es nennen, denken? Ich habe jetzt gerade gelesen, dass zwischen dem polnischen und dem ukrainischen Präsidenten es zu einer Begegnung und zu der ernsthaften Anstrengung gekommen ist, Schatten der Vergangenheit zu überwinden. Das ist ein Teil dessen, was meiner Meinung nach Polen für die europäische Zukunft im Ganzen wesentlich leisten kann. Polen sollte sich ja bei Beitritt in die Europäische Union und in die NATO nicht einfach mit dem Rücken nach Osten stellen, sondern im Gegenteil mit offenen, konstruktiven Beiträgen dafür sorgen, dass wir in West- und in Zentraleuropa mit den ost- und südosteuropäischen Ländern auch in eine fruchtbare Zusammenarbeit kommen. Ich muss immer so ein bisschen daran denken, dass die alte Bundesrepublik, also das alte Westdeutschland, mit seiner Entspannungspolitik Anfang der 70er Jahre als Mitglied der NATO ein Vorreiter war, um zwischen Ost und West in Europa Brücken zu bauen. Ich glaube, dass auch die Polen in der jetzigen und künftigen Zeit hierzu wesentliche Beiträge leisten können.
Um auf Ihre Gastprofessur an der Adriana-Universität zurückzukommen, Kontakte mit Universitäten und der Jugend im In- und Ausland haben Sie immer sehr gepflegt. Sehen Sie darin eine besondere Aufgabe, eine Herausforderung für sich selbst?
Aber natürlich. Ich gehöre ja nun zu den relativ wenigen, die die Zeit unmittelbar vor dem Krieg und den Krieg selber miterlebt haben und die nun die großen Schwierigkeiten der Nachkriegszeit auch gesehen haben und die infolgedessen den jungen Menschen auch ein bisschen darüber hinweghelfen können, zu glauben, dass keine Geschichtsperiode so schwierig gewesen sei wie die gegenwärtige. Nein, die Chancen, die sich heute bieten, sind wirklich groß. Aber im Übrigen freue ich mich eben sehr, vor allem auch mit der jungen Generation an der Europa-Universität der Viadrina ins Gespräch zu kommen. Diese jungen Menschen haben ja gar keine eigene Anschauung mehr von den unglaublichen Schwierigkeiten, die es zwischen den Nachbarn gegeben hat. Und dass nun heute an dieser Universität mit Instituten beiderseits der Oder, also ein Drittel der Studenten aus Polen kommen, ist etwas, was es in der deutschen Universitäts- und Nachbargeschichte so überhaupt noch nie gegeben hat. Und sie mit der Erinnerung an die Geschichte dazu zu ermutigen, die großen Chancen der Gegenwart zu nutzen, das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.
Rosalia Roman jetzt von der Polen-Redaktion der Deutschen Welle sprach mit Altbundespräsident Richard von Weizsäcker, der heute in der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder über das deutsch-polnische Verhältnis sprechen wird. 8:28 Uhr, 2 Minuten vor 8:30 Uhr.